Tachles Podcast.
Hannes Stein in New York. Wir befinden uns noch in den ersten 100 Tagen der Trump-Regierung und die hat ja schon ganze Kaskaden losgelöst. In einer enorm hohen Frequenz wurden Dekrete verabschiedet. Sie haben ja schon im Vorfeld der Wahlen in etwa skizziert, was da alles auf die Menschheit zukommen wird und die Realität hat sie selbst dann noch überholt. Wie analysieren Sie die aktuelle Situation?
Die amerikanische Demokratie ist on life support. Also der Patient hat eigentlich schon keine Lebenszeichen mehr. Ich sag mal nur drei Sachen, worin das gilt. Also erstens, das amerikanische System hat nirgendwo vorausgesehen, dass der amerikanische Präsident einem nicht gewählten ausländischen Milliardär die Regierungsgeschäfte überträgt. Das haben sich die Gründungsväter nicht ausdenken können. Und das ist aber tatsächlich passiert. Also Elon Musk agiert als so eine Art Schattenpräsident. Musk ist von niemandem gewählt, wird von niemandem kontrolliert, ist offenbar niemandem rechenschaftspflichtig. Er ist, wie wir alle wissen, in höchstem Maße kompromittiert durch ausländische Mächte, vor allem durch China, was niemanden zu stören scheint. Und er ist dabei, eben Ministerien zu zerstören, die er nach der amerikanischen Verfassung überhaupt nicht zerstören darf, weil die vom Kongress geschaffen werden. Eine zweite Sache ist, also wir kennen ja alle die Phrase Checks and Balances. Damit ist gemeint, dass es in den Vereinigten Staaten drei Branches of Government gibt. Also es gibt die Präsidentschaft, es gibt den Kongress und es gibt den obersten Gerichtshof. Und die Idee ist, dass die sich gegenseitig in Schach halten. Das heißt Checks and Balances. Nun, der Kongress hält den Präsidenten überhaupt nicht mehr in Schach, sondern hat im Grunde seine Autorität abgegeben. Denn, wie gesagt, es ist vollkommen klar, das, was diese Behörde, aber es ist ja gar keine Behörde, also was diese Truppe unter Elon Musk macht, dass das widergesetzlich ist. Die können nicht einfach in irgendeine Behörde reinstürmen und sagen, ihr seid alle entlassen. Nicht? Das müsste der Kongress sofort stoppen und das tut er nicht. Und das Dritte, was eigentlich, ja, was noch so halb funktioniert, aber was von der Trump-Regierung hart angegangen wird, ist die Oberhoheit der Gerichte. Also es ist ja so, dass wenn der Präsident etwas tut, was den Gesetzen widerspricht, die Gerichte ihn stoppen können. Und es wird immer klarer, dass Trump keine Lust hat, sich an das zu halten, was die Gerichte ihm sagen. Und wenn dieser Damm bricht, dann sind wir eigentlich wirklich in einer Diktatur. Das steht übrigens in Washington über dem Justizministerium, da steht, where the rule of law ends, tyranny begins. Also wo die Herrschaft der Gesetze endet, beginnt die Tyrannei.
Nun, es ist ein Wettbewerb des Systems mit einem Präsidenten einer Demokratie, der diese nicht respektiert. Was wird am Schluss gewinnen über die 4 Jahre? Sind diese 100 Tage Trump, diese üblichen Trump-Versuche, ich versuch's mal, dann fahre ich etwas an die Wand, dann versuche ich das nächste? Oder will er ganz grundlegend die amerikanische Demokratie verändern? Also um was geht es eigentlich am Schluss?
Einer der wichtigsten Intellektuellen in dieser Trump-Bewegung ist ein Mann namens Curtis Yarvin, den ich schon 2015 interviewt habe. Und Curtis Yarvin ist Teil einer Bewegung, die nennen sich Neo-Reactionaries, also Neo-Reaktionäre. Sind übrigens sehr gut belesen in rechtsradikalem deutschem Schrifttum. Carl Schmitt, die sind alle begeistert von Carl Schmitt. Und die wollen die amerikanische Demokratie nicht reformieren oder irgendwie in andere Bahnen lenken, sondern sie wollen sie abschaffen. Die halten die Demokratie für einen Fehler. Und das sollte man vielleicht doch mal ernst nehmen, jetzt, wo sie dieses Programm wirklich ausführen. Was ihnen entgegensteht oder worüber sie stolpern im Moment, ist etwas, ich will nicht sagen etwas Banales, aber etwas Fundamentales vielleicht eher. Nämlich das, was sie unter anderem abschaffen wollen, ist ja der amerikanische Sozialstaat. Das heißt, sie wollen Leuten ihre Pensionen wegnehmen, sie wollen Leuten ihre Krankenversicherung wegnehmen, sie wollen, dass die gesamte staatliche Bürokratie, die dafür sorgt, dass zum Beispiel unsere Atomwaffen gewartet werden, dass die entlassen werden. Und das ist nicht populär. Das heißt, was wir im Moment im ganzen Land erleben, sind sogenannte Town Halls, also Treffen auf einer sehr kommunalen Ebene. In dieser Beziehung funktioniert ja Amerika wie die Schweiz. Das System ist sehr kommunal aufgebaut. Und in diesen Town Halls passiert eins von zwei Dingen. Entweder es sind republikanische Town Halls, dann erscheinen die republikanischen Kongressabgeordneten nicht. Sie flüchten vor ihren Wählern und deswegen passiert es mehr und mehr, dass die Town Halls dann trotzdem stattfinden und dann wird dort ein Foto hingehängt von dem jeweiligen Abgeordneten und die Leute reden mit diesem Foto. Oder es sind demokratische Town Halls, die stellen sich dann den Wählerinnen und Wählern und die werden dann angebrüllt, wenn sie nicht genug Widerstand leisten gegenüber Trump. Das heißt, es beginnt hier eine Bewegung einer ungeheuren Wut, die irgendwelche Folgen haben wird. Vielleicht bei den Midterms, vielleicht schon früher. Noch eine kleine Anekdote dazu. Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez, die beide dem linken Parteiflügel der Demokraten angehören. Der eine ein alter Mann, das andere eine junge Frau. Die füllen gerade Fußballstadien. Da kommen Zehntausende Menschen und deren Botschaft ist ganz einfach. Wir gegen die Milliardäre. Wir gegen die gegen die Reichen, die hier eine Diktatur installieren wollen, die nur den Reichen nützt. Und das ist eine Botschaft, die in ihrer Simplizität, in ihrer Einfachheit verfängt.
Bernie Sanders, der ja nicht mal Mitglied ist der Demokratischen Partei, der im Moment diese Welle reitet. Am Schluss ist es aber in Amerika immer auch eine Geld- und eine Wirtschaftsfrage. Bei vielen, vielen vorgängigen Wahlen war ja immer so, dass wenn der Präsident nicht liefern konnte, innerhalb kurzer Zeit die Wählerinnen und Wähler wieder abgesprungen sind. Und hier fragt man sich, wird es auch so sein, wenn es eine Wirtschaftskrise gibt, aufgrund dessen, was Trump jetzt alles verfügt, sei es die Zollgeschichte, die Importbeschränkungen und. Wenn es den Amerikanerinnen und Amerikanern diesmal auch schlechter gehen sollte, wegen Inflation und anderem, wird es auch so sein, dass das Konsequenzen hat oder ist das auch ein Unterschied, dass die Trump-Wähler eben weiterhin zu ihm halten, weil es eben nicht eine politische Wahl war, sondern fast schon eine Art Religion?
Unabhängig davon, wie die Wirtschaft funktioniert, die Logik des amerikanischen Systems ist immer, dass in den Midterms die Partei des Präsidenten verliert. Die Trump-Wähler werden überhaupt nie abspringen, glaube ich. Also auch wenn die jetzt voll die Wirtschaft gegen die Wand fahren, das sieht ja wirklich sehr so aus, als würde das passieren. Übrigens ist die Rhetorik der Trump-Leute beinahe schon wie eine Karikatur auf die kommunistische Rhetorik. Die Kommunisten sagten ja immer, ja, wir müssen jetzt noch diese kurze Phase der Diktatur des Proletariats absolvieren, aber am Schluss steht dann ja der wunderbare Kommunismus, wo die Springquellen des Reichtums aufgerissen werden und alle glücklich sind. Und so redet jetzt auch Trump, der sagt, ja, also jetzt wird es noch ein bisschen bumpy, jetzt wird es noch ein bisschen holprig und vielleicht gibt es eine Rezession, aber danach kommt dann der große Reichtum über uns. Also ich denke, dass seine Kernanhängerschaft ihn auf alle Fälle wählen wird, aber das ist ja nicht die Mehrheit. Nur so eine Geschichte, an der man das vielleicht deutlich machen kann. Ein Grund, warum so viele Leute Trump gewählt haben, waren ja die Preise für der Eier. Ja, dass also Eier bei uns auf einmal sehr teuer wurden. Warum? Übrigens, weil wir einen Ausbruch von Vogelgrippe haben und weil also viele Hühner gekeult werden mussten. Ein Versprechen von Trump war ja, sobald ich an die Macht komme, werden die Eierpreise runtergehen. Nun, sie sind nicht runtergegangen, sie sind oben. Also ich habe jetzt gerade gestern war ich einkaufen, ein Dutzend Eier kostet $9 und es gibt Läden in New York City, da können Sie Eier einzeln kaufen. Und ich rede nicht von Fabergé-Eiern, sondern ich rede von Hühnereiern, die man zum Frühstück isst. Also das mit den Eiern hat schon mal nicht so gut funktioniert, sagen wir mal. Und der Rest wird natürlich auch nicht funktionieren. Die Frage ist aber eben, also bis wir bei den Midterms sind, das ist 2026, was passiert bis dahin noch alles? Und das kann eben kein Mensch sagen. Vielleicht sind wir bis dahin in Kanada einmarschiert. Und das sage ich jetzt nicht lustig oder ironisch, sondern weil Trump inzwischen bei jeder zweiten Rede sagt, dass es Kanada eigentlich gar nicht gibt. Das heißt, er redet über Kanada im Grunde so wie Putin über die Ukraine, der ja auch sagt, die Ukraine gibt es nicht.
Einen Diktatoren kann man nicht stoppen, einen Demokraten, ja, Sie haben erwähnt, die Problematik der Check and Balances, aber eigentlich ist es nicht das Problem der Check and Balances, sondern es ist das Problem des Kongresses, der demokratischen Kammern in Amerika. Der Kongress schläft und man fragt sich, warum?
Die Gründerväter Amerikas haben nicht damit gerechnet, dass die Präsidentschaft und der Kongress derselben Partei angehört. Politische Parteien sind ja damals erst entstanden. Und sie haben nicht damit gerechnet, dass der Kongress seine Funktion, also dass er eben die Präsidentschaft in Schach hält, freiwillig aufgibt, dass er das freiwillig nicht tut. Und übrigens war das früher auch dann nicht so, wenn das dieselbe Partei war, um nur ganz kurz zu erinnern an Richard Nixon. Bei Richard Nixon war es ja so, dass seine eigene Partei, nämlich die Republikaner, als klar wurde, dass er schuldig ist, zu ihm gegangen sind und gesagt haben, Herr Nixon, treten Sie zurück, denn das Impeachment-Verfahren würden Sie nicht überleben. Und da funktionierte also noch, dass die republikanische Partei gesagt hat, das Land, die Verfassung, das große Ganze ist uns wichtiger als diesen einen Mann zu beschützen, der unserer Partei angehört. Die republikanische Partei unter Trump hat sich in einen Personenkult verwandelt. Alles, was Trump sagt, ist Gesetz. Und das ist der Grund, warum es nicht mehr funktioniert.
Das ist die politische Seite. Sie haben die Judikative, die rechtliche Seite angesprochen. Und wenn man etwas von Amerika weiß, dann ist es ja auch das, dass der Föderalismus dann doch noch funktioniert. Es gibt ja einen Großteil demokratischer Staaten, es gibt dort Obergerichte, es gibt dort Richter, die dagegenhalten. Also ist damit zu rechnen, dass sich das schon durchsetzen wird. Es ist halt immer so, dass die Judikative langsamer ist als die Zerstörung der Demokratie.
Eine interessante Entwicklung hatten wir ja hier in New York. Unser Bürgermeister ist korrupt. Er ist Demokrat, aber er ist korrupt. Und er ist korrupt, es gibt ja auch korrupte Demokraten. Und er ist, obwohl Demokrat, ein Trump-Anhänger. Und Trump hat, es gibt eben ein Verfahren gegen ihn. Er hat Bestechungen angenommen von der Türkei. Und Trump hat angewiesen, dass das Verfahren gegen ihn niedergeschlagen wird. Und hier in New York ist eine Frau, Danielle Sassoon, die oberste Staatsanwältin von Manhattan, ist zurückgetreten, weil sie nicht diesen Befehl, das Verfahren gegen Eric Adams, unseren korrupten Bürgermeister, niederzuschlagen, befolgen wollte. Und hier deutet sich so eine Konfliktlinie an, nicht wahr? Das ist eben eine interessante Frage. Was passiert, wenn Trump versucht, von Washington aus in die Innenpolitik von Kalifornien hinein zu regieren? Was passiert, wenn, und das ist jetzt gar nicht so aus der Luft gegriffen, bei den nächsten großen Waldbränden in Kalifornien der Gouverneur von Kalifornien Hilfe aus Washington ersucht, FEMA, ne, die große Behörde für Umweltkatastrophen, und Trump dann sagt, also die Hilfe bekommt ihr nur, wenn ihr 1, 2, 3, 4, 5 macht, was wir euch vorschreiben. Das ist dann interessant. Was passiert dann? Während der Pandemie, um uns daran kurz zu erinnern, war es ja dann so, dass der Bundesstaat, dass Washington den einzelnen Bundesstaaten eigentlich gesagt hat, wir tun nichts für euch. Es sei denn, es gibt Untergebenheitsadressen für Trump.
Wenn wir versuchen, uns auf diese jetzt dann noch 3,5 Jahre einzustellen mit allem, was da noch kommen mag und angekündigt ist. Was glauben Sie, wird die Situation innerhalb der Bevölkerung sein? Die eine ist ja jetzt in Wartestellung, viele haben Angst. Es gibt diese Gesinnungspolitik von Trump, indem man Leute entlässt und sie bedroht. Es hat immer geheißen, es könnte zu einem Bürgerkrieg mal kommen, es könnte zu bewaffneten Aufständen kommen.
Trump hat ja die Terroristen des 6. Januar inzwischen alle begnadigt. Und damit hat er sich eine Gefolgschaft geschaffen von Leuten, die ihm jetzt sehr dankbar sind, die gewaltbereit sind. Ich meine, die sind ja nicht ins Gefängnis gegangen, weil sie friedlich demonstriert haben. Die sind ja ins Gefängnis gegangen, weil sie Gewalttaten verübt haben. Es ist in diesem Land so, dass es sehr leicht ist, sich Waffen zu beschaffen. Also das liegt da als Potenzial. Das Zweite, was man sagen kann, ist, dass Trumps Wirtschaftspolitik ganz gewiss zu einer Verelendung führen wird, wenn eben Rentner, die auf dieses Geld angewiesen sind, dann auf einmal ihre Schecks nicht mehr kriegen, weil Elon Musk das gekappt hat. Sie rechtfertigen das, indem sie sagen, es gäbe da einen groß angelegten Betrug. Dafür gibt es in Wirklichkeit nicht den geringsten Hinweis, dass die alle ihr Geld zu Unrecht bekommen. Also wenn dann das eben ausbleibt, wenn die Krankenversicherung nicht mehr gibt, dann führt das dazu, dass zum Beispiel alte Leute wieder bei ihren Kindern einziehen. müssen. Es führt dazu, dass viele Leute dann sterben, die gerettet werden könnten, weil sie eben das Geld nicht haben, um ins Krankenhaus zu gehen. Und das wird ganz bestimmt zu Verwerfungen führen. Aber wie das dann letztlich aussieht, weiß ich nicht.
Zum Schluss möchte ich noch auf die internationale Politik und diesmal nicht Nahost, sondern nochmals auf eine Nachbetrachtung zum Ukraine-Konflikt und den Gesprächen mit Russland kommen. Über Jahrzehnte war ja die Angst vor den Russen, vor dem Kommunismus und auch im Wahlkampf eines der zentralen Themen. Trump hat das aufgebrochen, indem er mit Putin sozusagen diesen Tango, von dem niemand weiß, wohin er führt, mal tanzt. Was ist da das große Ziel? Wird es in den Köpfen von Trump und seiner Brigade so sein, dass man eine Allianz schmieden möchte mit den Russen, oder ist das eine geopolitisch-strategische Ausrichtung gegen China? Um was geht es denn da am Schluss?
Sie wollen eine Allianz mit Russland. Im Weltbild von MAGA, also der Make America Great Again-Bewegung, ist Russland ein Vorbild. Russland ist ein Vorbild, weil erstens es in der russischen Gesellschaft eine klare rassische Hierarchie gibt. Die Russen stehen oben und die anderen Völkerschaften stehen unten. Und das wird auch nicht verhandelt in Russland. Russland ist eine Gesellschaft, in der Männer ganz klar über Frauen dominieren. Die Duma hat ein Gesetz verabschiedet, dass Männer ihre Frauen schlagen dürfen in der Ehe. Und es ist eine Gesellschaft, die keine Homosexualität duldet, von Transsexuellen ganz zu schweigen. Das ist ein Vorbild für diese Leute. Das heißt, für diese Leute ist Putin ein Held und sie haben vollkommen recht, das ist eine absolute Abwendung vom ganzen Reaganismus. Also die Reagan'sche Idee, wir sind die City on the Hill, wir sind die Stadt auf dem Hügel, die für die Freiheit steht und wo Immigranten aus aller Herren Länder herkommen, die sich Freiheit wünschen. Und wir stehen gegen die Sowjetunion und gegen die Unfreiheit. Dieses Narrativ ist weg. Das ist völlig abserviert in der heutigen Republikanischen Partei. Und heute gilt, und da sind wir übrigens wieder bei Carl Schmitt, ein Denken in Einflusszonen. Wir haben unsere Einflusszone hier in Amerika. Die Russen haben ihre Einflusszone in Europa. Und diese Autokratien sind miteinander verbündet. Und wie das mit China geht, da gibt es sozusagen noch zwei Strömungen in der Republikanischen Partei. Die eine ist noch antichinesisch, aber Trump deutet ja schon an, dass die Chinesen seiner Ansicht nach Taiwan sich gerne holen dürfen. Er mag Taiwan sowieso nicht, weil die diese Hochtechnologie produzieren und damit Konkurrenten Amerikas sind. Und ich prophezeie, dass nach der Abwendung von der traditionellen Russlandfeindlichkeit in der amerikanischen Außenpolitik es auch eine Abwendung geben wird von der traditionellen China-Feindlichkeit, sondern dass man eben sagen wird, die Russen haben ihre Einflusszone, die sollen sich ruhig Europa holen, die Chinesen haben ihre Einflusszone, die sollen sich Asien holen und wir haben unsere Einflusszone, wir dominieren den amerikanischen Kontinent.
Der erfolgreichste Exportschlager der Amerikaner ist ja eigentlich Freiheit und Demokratie. Die werden jetzt zusehends bedroht, wenn man das richtig interpretiert. Um was geht es dann? Am Schluss geht es hier um eine völkische Ideologie der White Primacy.
Ja, darum geht's. Wie gesagt, man lese Carl Schmitt 1939. Die haben das alle gelesen. Curtis Yarvin hat das gelesen. Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Das klingt wie ein schlechter Science-Fiction-Film. Gemeint ist damit eben, dass es autoritäre Staaten geben soll, auf jedem Kontinent ungefähr ein. Und diese autoritären Staaten sollen diese jeweiligen Kontinente dominieren und dann soll sich niemand mehr in diese Dinge einmischen. Also diese Idee einer internationalen Friedensordnung, wo sich Nationalstaaten an gewisse Regeln zu halten haben, die ist für Trump und die MAGA-Leute genauso tot, wie sie für Putin nie lebendig war.
Hannes Stein, vielen Dank für das Gespräch.
Tachles Podcast.